Ja, es freut mich auch, dass ich darf da sein darf. In der Zeit findet man von Sempach auf Egri den Weg sehr gut. Ich finde es auch schön, dass wieder neue Gesichter da sind. Und dass mit einer Runde Corona-Situation trotzdem sie überwindet und in Ausgang geht. Und ich hoffe, dass ihr nicht von Corona angesteckt werdet, aber sonst von etwas, von einem positiven Virus, wo das Leben könnte erfüllen oder verändern. Das ist auch ein bisschen das Thema von heute Abend. Jetzt darf es keine Hallung geben. Sehnsucht nach sinnerfülltem Leben. Wir leben in einem Land, wo die Menschen genug haben, grundsätzlich fürs Leben. Aber sie haben zu wenig, für das sie leben können. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Da geht es um die Sinnfrage. Wenn gerade das, was einem Sinn gibt, Erfüllung gibt, wegbricht, aus und vorbei ist, das kann der Job sein, das kann eine neue Person sein, eine Partnerschaft, das kann eine Krankheit sein, die einem erreicht. Oder Leute, die 40 Jahre geschafft haben, kommen in die Pension und das war's. Das, was ihnen davor sehr viel Sinnstiftendes gegeben hat, die Arbeit, ist nicht mehr im gleichen Mass da. Was ist denn? Ich persönlich hatte so eine Sinnkrise zwischen 18 und 20. Ich war froh, ihr werdet es dann im Verlauf des Abends hören, dass ich mit 20 die Sinnkrise lösen konnte. Also nicht ich allein, sondern es hat jemand anderes dazu gebraucht. Ich war Spitzensportler, Skirennfahrer, schweizerischer Juniorenkader damals. Peter Müller, der hat ja schon hier gewohnt, das ist ein Jahrgänger von mir, wir haben ja zusammen gerannt. Er ist dann später Weltmeister geworden und ich war dann schon in einer Frühpension. Ich musste dann aufhören. Und das hat mich in eine Sinnkrise gestürzt. Das ist sozusagen wie ein Karriereknick. Also man hat wahnsinnige Idole vor sich. Also eines von diesen Idolen war Bernhard Russi. Und er ist 9 Jahre älter und man hat natürlich das werden, was er auch schon erreicht hat. Ich war eigentlich an einer Schweizer Meisterschaft mit 16 und da war Bernhard Russi schon Weltmeister. Da ist man natürlich sich vorgekommen wie in einem ganz besonderen Saal. Dann in Lax, unter denen hat er so als kleiner, neuer, junger ein Stück weit dabei sein im Zentralschweizer Skiverband. Und jedem von uns kann das Leben wie am Schnürli gehen und plötzlich passiert etwas, dass es nicht mehr gleich weitergeht wie vorher. Das können ganz unterschiedliche Ereignisse sein. Und dann ist man irgendwo in einer Sinnkrise. Sinnkrise zeigt sich, ja, was soll es jetzt weitergehen? Ist das alles? Oder was gibt es denn noch, für das es sich lohnt, zu leben? Wir heften uns heute Abend an die Verse von jemandem, der vieles gesehen hat im Leben, vieles erreicht hat, sich hat vieles können leisten und von allem Möglichen ausgefüllt war, aber letztlich, das sehen wir aus ihrer Geschichte, nicht erfüllt war. Er stellt sich Fragen in seinem Leben. Er hat sozusagen Bilanz gezogen. Nicht nur, was sein Business angegangen ist, sondern einfach grundsätzlich das Leben. Hat er hinterfragt und hat gemerkt, das ist nicht alles. Und so wollen wir heute Abend nach der Frage, nach dem Sinn vom Leben, auf einen Weg gehen, dass dein Leben kann mit Hoffnung gefüllt werden kann. Dass du eine Antwort bekommst und du Schritte kannst tun, für eine sinnerfüllte Zukunft, dass es sich lohnt, auch weiterzuleben. Ich habe gerade letztens mit jemandem geredet, der war in Not im Blick auf Partnerschaft und der hat dann mit der Zeit gerade erzählt, ja, er sei schon mal letztens mit dem Gewehr in den Wald rauf und hat sich das Leben nehmen. Das ist nicht der Einzige in unserem Land, der das als Ausweg sieht, nicht mehr weiter weiss. Und da ist ganz wichtig, dass es eine Kraft gibt, eine Quelle gibt, wo uns die Sinnfrage eigentlich klärt. Wir tragen die uns als Menschen zu wissen, dass es mehr muss geben im Leben. Mehr als materielle, sichtbare, greifbare. Es muss mehr geben. Es ist die Sehnsucht nach der Transzendenz, nach der Wirklichkeit Gottes oder andere, die das vielleicht mit dem Göttlichen definieren. Und Gott hat uns, und da sind wir wieder beim biblischen Welt- und Menschenbild, Menschen zu seinem Gegenüber gemacht. Er hat viel von sich in uns hineingelegt, wo er uns zu seinem Ebenbild erschaffen hat. Das Ebenbild ist natürlich angekratzt worden und teilweise auch hat das Risse und Brüche bekommen. Jesus ist das wahre Ebenbild von Gott, vom unsichtbaren Gott. Gott ist ja Geist, Gott ist Liebe, Gott ist Wahrheit, aber er ist dann ein Mensch geworden. Und Jesus hat einmal gesagt, als er über die Erde gegangen ist, wer mich sieht, sieht den Vater, den unsichtbaren Gott. Also ich sage es auch hinterher so, wenn ich an einer Ameise etwas will erklären als Mensch, muss ich eine Ameise werden, sonst kann ich das gar nicht aufnehmen. Wenn ein riesen Koloss vor der Ameise ist und der etwas will sagen. Also es war eine Inkarnation vom Sohn Gottes. Und er hat eigentlich auf seine Fahne geschrieben, seine Vision für das Leben mit diesen 33 Jahren war, er kam, um zu suchen und glücklich zu machen, was verloren ist. Verloren sein heisst, ohne Sinn ist. Also wenn du an einem Tennisspieler oder zwei braucht, ja beim Tennisspielen zuschaust, die haben die sicher mal zwei Tennisschläger und einen Platz, der markiert ist. Gell? Und was braucht es noch dazu? Ein Ball, ein Tennisball, also nicht irgendwie ein Fußball, sondern ein passender Ball, gell? Das muss richtig sein, oder? Die schon prüfen, ob es Sinn ist, sonst gehen die daneben. Das Racket wird geprüft und der Ball. Und den kann man spielen. Der macht das eigentlich Sinn. Und so ist es auch bei uns Menschen, wenn etwas fehlt, was eigentlich für uns zugedacht war und wir das nicht haben. Man kann schon auf einem Tennisplatz stehen und mit dem Schläger so ein bisschen machen, aber es ist nicht ein Tennisspiel. Und so ist so das Leben, wenn das Wesentliche fehlt, dann ist das Leben sinnlos oder bringt nicht das, was es eigentlich könnte bringen. Also man begegnet einer Person, von der es heisst, und das ist ganz interessant, in der Heiligen Schrift steht das, er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Vielleicht hast du ja in deinem Leben auch schon einiges gehört von Jesus, aber vielleicht nicht das wahre Bild vermittelt bekommen. Aber du hast in dir, wenn man so eine Geschichte liest oder hört in den Evangelien, der weckt das etwas in uns. Und der Mann damals, der hat wollen, den Jesus gesehen, der war ja dann unterwegs gewesen, mit einer Truppe von Leuten, wer er wäre. Also nicht nur, was die anderen gesagt haben. Bei ihm ist eine ganze Zielgruppe von seinen Berufskollegen eigentlich zu dem Jesus gekommen und hat ihm nachgefolgt. Und er hat jetzt sich wollen, ein lives Bild machen. Und er hat sich natürlich, er ist ortskundig gewesen, hat sich ein Bild wollen machen aus erster Hand. Und wir gehen jetzt mit ihm auf einen Streifzug in eine Stadt, die haben wir genannt Palmenstadt. Dort hat man gut leben. Das war tropisches Klima, fruchtbar und die Kosmetikindustrie hat boomt. Sie war bekannt für den Durchgangshandel und war eine historische Stadt. Und die war nicht historisch, weil Heldentaten von Menschen im Vordergrund waren, sondern die Stadt hat sich einen Namen gemacht, weil eben 1300 Jahre vor dieser Zeit, wo ich jetzt rede, ein eindrückliches Ereignis war, wo Gott, der Schöpfer, eine gewaltige Machtdemonstration gemacht hat. Für die, die schon vielleicht die Bibel nicht nur das Neue Testament kennen, oder schon im Alten Testament gelesen haben, merke ich jetzt, das ist Jericho. Wo sie da x-mal haben müssen, um die Stadt herumziehen, ist eigentlich uneinnahmbar gewesen. Und die ist nach sechs Tagen je einmal und am siebten Tag siebenmal, das gibt dann 13 Mal, wenn er in einem Quiz jemand fragt, wie viel Mal ist das Volk von Gott, von Israel, um die Stadt gekurft, dann ist es nicht siebenmal, sondern 13 Mal. Jetzt haben wir schon etwas gelernt, dann können wir dort einen guten Preis gewinnen. Also, man sieht hier so ein Bild, es ist nicht wegen aus menschlicher Kraft passiert, sie haben nur das tun, was Gott sagt, haben sie gemacht. Und das war eine übernatürliche Intervention, dass die Stadtmauern zusammengefallen sind. Und das hat man natürlich über Jahre noch weiter erzählt. Das ist auch bei uns so. Wenn irgendetwas schlägt im Morgarten, ich habe vorhin mit jemandem geredet, wo der sagt, er wohne da hinten im Sattel. Und gesagt, da fährst du jedes Mal wie im Morgarten vorbei. Da muss ich mal ein bisschen schauen, dass dir etwas vor das Auto kommt. Nein, Schlag beim Morgarten und so weiter. Das ist einfach ein geschichtliches Ereignis. Und das prägt ja je nachdem auch das Lebensgefühl von Menschen mehr oder weniger. Der Arzt Lukas, und das ist auch wichtig, dass es nicht irgendjemand war, der das Evangelium, Lukas-Evangelium geschrieben ist, von Beruf Arzt war. Und wie Jesus in die Stadt gekommen ist, wird da erzählt. Und dass Jesus Ziel gehabt hat, Herzen von Persönlichkeit. Man sagt dem heute, VIPs zu erobern. Auch du bist ein VIP. Eine ganz wichtige Person in den Augen Gottes. Und wir können jetzt in einem Videoclip 3 Minuten schauen, wie das zu und her gegangen ist. Es gibt einen Jesus-Film, wenn das jemand noch möchte, eine ganze Stunde, zwei, wo das ganze Evangelium nach Lukas verfilmt worden ist. Jetzt eine kurze Sequenz aus dem 19. Kapitel. Wie man das einmal auf uns wirken natürlich erklären.
Die Menschen begannen ihn als ihren Herrn und Meister anzunehmen. In Jericho wohnte ein Zollpächter namens Zachäus. Er wollte Jesus so gern sehen, dass er auf einen Baum stieg, um über die Menschenmenge zu blicken.
Steig herunter, Zachäus, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.
Mein Gast sein?
Wer würde bei dem zu Gast sein wollen?
Woher kennt Zachäus Jesus?
Herr, ich will die Hälfte meines Vermögens den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.
Unglaublich, ein Zöllner, der etwas zurückbezahlt. Das ist unmöglich.
Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Der Menschensohn kam, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Hört. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden ausgeliefert. Sie werden ihn verspotten und ihn misshandeln und bespucken. Und man wird ihn geißeln und töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen.
Das war jetzt eine kurze Szene. Heute hat man die wie in 10 vor 10 oder in der Tagesschau gut einblenden können. Es war ein Ereignis, etwas, das nicht alltäglich ist. Und jetzt gehen wir dieser Geschichte ein bisschen entlang, was da abgegangen ist. Es heisst, und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer, der Zöllner und war reich. Es ist immer wichtig, dass wir die Person, die erwähnt wird im Evangelium, ein bisschen anschauen. Wer ist das? Gibt es irgendwo Parallelen zu meinem Leben? Und wir gehen jetzt einmal ein bisschen seinem Steckbrief entlang. Sein Name Zachäus, haben wir vorher schon gehört. Sein Beruf Oberzöllner. Damals war es so, nicht wie heute, sondern da haben wir ein Zollhaus in Pacht für 5 Jahre übernommen mit einem Fixum. Und den Rest haben die Zöllner in ihren eigenen Sack stecken. Also der Job war top secret und er hat natürlich durch das so viele Gegner bekommen. Das System fördert Betrug und Korruption. Sein Salär, in der Schweiz sagen wir das natürlich nicht öffentlich, hier heisst es so ein bisschen eine Mischform, er sei reich gewesen. Also ist gut bei Kasse, er hat Chancen gepackt und hat sich aufgeschafft. Eben ein Oberer von den Zöllner. Gibt dann einen Oberzöllner. Und seine Grösse, wenn ihr vorher geschaut habt, das finde ich immer so eine, wir kommen ja nachher noch auf das zu reden. Im Evangelium heisst, er war klein von Gestalt. Und sie haben den Film Regisseur aufgenommen. Wenn er auf die Spitze steht, bis er sein Tresor erreicht hat. Er war klein von Gestalt, er ist weniger als 1,70. Für die, die jetzt überlegen, wie gross ich bin 1,73 Meter. Und das ist genau der Durchschnitt. Es gibt die Hälfte Leute, oder bei den Männern, die grösser sind und die andere Hälfte, die kleiner sind. Also Zachäus war noch ein bisschen kleiner gewesen, sage ich jetzt einmal. He? Sonst heisst sie dort nicht, er sei klein von Gestalt gewesen. Das ist nur ein kleines Detail, aber das hat es in sich, ihr werdet es dann noch sehen. Aber die Frage ist, wenn man so eine Biografie liest, die Eckdaten mitbekommt, ist er auch glücklich gewesen? Das steht da nicht im Text. Viele Leute, die ihn kennt haben, haben gesagt, ich möchte ihn nicht in seiner Haut stecken. Aber paradoxerweise bedeutet sein Name Zachäus Unschuldiger. Die haben ganz interessante Namen. Aber die Frage ist, ist er es auch? Oder tut er nur so? Das gibt es ja unter uns auch so Leute. Die haben einen Namen, aber sind sie dem Namen entsprechend? Oder dient es nur so? Um seine Machenschaften können zu rechtfertigen, hat der liebe Zachäus vermutlich einige gedankliche Intermezzo ausgefochten. Er hat sich auch gesagt, wie sich heute auch einige sagen, das ist doch nicht so schlimm. Ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht würde machen. Das steht mir doch zu. Schließlich und am Ende. Es ist doch so abgemacht. Wie ist es aber bei mir persönlich? Nach außen kann man angesehen sein, das Image stimmt. Aber wie ist es in den eigenen 4 Wänden? Wenn ich mich niemand sieht. Zwischen 15 und 20 bin ich, wir sind nach außen zu lungern damals, sehr angesehene Familie gsi, aber nach innen bin ich frech und perfid gsi zu meiner Mutter, gerade so in der oberen Teenagerphase. Vielleicht nicht der Einzige, aber das hat, wo ich dann die Wende gefunden habe, dem Jesus mein Leben anzuvertrauen, hat mir das Leid da, dass es nicht richtig ist, dass es verletzend ist. Aber eben nach innen ist es oft ein bisschen anders, als man nach außen gibt. Die Diagnose von Gott über mich basiert auf einer Innenaufnahme. Und in diesem Bericht von dieser Innenaufnahme heisst es unter anderem, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht ein einziger. So steht es schwarz auf weiß im Römerbrief Kapitel 3. Da gibt es ein ganzes Kapitel, wo der Bericht über mein Leben eigentlich steht. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, das stimmt. Das ist wie ein Spiegel. Um nicht uns fertig zu machen, um das, was wir eben nicht sind, nur zu verstärken, sondern dass wir wieder in eine sinnvolle Verbindung kommen mit dem, was uns gemacht hat. Dass wir es nicht allein managen. Egal auf welchem Posten vor Gott, sind wir alle auf verlorenem Posten. Ganz eine wichtige Aussage. Der Zachäus hat ein Handicap gehabt. Das heisst von ihm, und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Da kommt es also noch einmal. Was entdecken wir hinter seiner Fassade? Er ist auf der Sinnsuche, die innere Sehnsucht, hat er nicht mit Cash Karriere am Computer oder Prestige abdecken. Er hat nach etwas gesucht. Und was motiviert den reichen Sack, auf die Socken zu machen, sich auf die Socken zu machen, um Jesus zu sehen? Es heisst wirklich so, und er begehrte Jesus zu sehen. Wir entdecken bei ihm zwei grosse Defizite. Das erste Defizit ist ein zwischenmenschliches Defizit, zwischenmenschliche Beziehungen. Das zum Teil unrechtmäßig erworbene Geld war wie ein Mauer zwischen ihm und der Bevölkerung. Die haben natürlich da auf der Latte gehabt, weil der immer zu viel genug hat. Er war in der Gesellschaft ausgrenzt, abgestempelt. Und das macht einsam und kontaktarm. Das ist bis heute so. Und wenn du noch nicht so oberst auf der Karriereleiter angekommen bist und nicht so viel Geld wie der Zacchaeus im Versteck oder im Konto, heute ist ja das Gleiche, hast, dann geht es dich auch an. Es kann es sein, dass du genau das gleiche Defizit hast wie der Zacchaeus. Dass du dich auch ausgrenzt vorkommst, einsam, wenn du ganz ehrlich bist. Mach's dir Mühe, weil du nicht so sportlich, so beliebt und so begehrt bist. Hast du mit deinem Outfit Problem? Oder versuchst du, wie du mit Aussehen und Ansehen, wie du mit dem Aussehen zu Ansehen kommst? So ist der Mensch. Aber einfach mal, dass wir das so auf uns wirken. Also das zwischenmenschliche Defizit. Das kann man nicht mit Geld kompensieren. Und dann das persönliche Defizit ist das zweite. Er ist klein, er ist smart. Er ist nicht mega, der Zacchaeus. Er leidet vielleicht unter Minderwertigkeitskomplex. Du wirst vielleicht den Eindruck nicht los, ich komme nicht so gut an bei den Leuten. Ich blitze immer wieder ab. Das war vielleicht schon in der Schule so, wenn man aneinander ausgewählt hat zum Völkerball, ist halt immer irgendjemand als Letzter noch blöd dagestanden. Und wenn man natürlich das Erste oder das Zweite schon dran kam, ist es natürlich mega gewesen, gell? Und so weiter, das kann man danach verfolgen. Das ist jetzt vielleicht ein einfaches Beispiel, aber das hat seine Wirkung. Die beiden Defizite, aus denen kann man dann auch Wünsche ableiten oder Bedürfnisse. Er empfindet ganz tief in seiner Seele ein Vakuum, eine Leere, ein Loch. Was braucht er wirklich? Was durch nichts und niemand kann abdeckt werden, das bietet Jesus Christus ihm an. Er ist der, der den neuen Sinn, das Vakuum ausfüllt. Und übrigens, bei jedem Mensch, wo über die Welt geht, ist es ein solches Vakuum, so eine Leere, wo vielleicht in alles Mögliche dort reinbuttern, um das auszufüllen. Aber eigentlich ist da Platz für eine Person. Bleib einfach noch ein bisschen dran innerlich an dieser Geschichte. Also, er geht genau auf die Bedürfnisse ein und macht ihm ein super Angebot. Eine so starke Sehnsucht drängt auf eine starke Lösung. Viele gehen ja drauf, weil sie ein Vakuum haben, ein Bedürfnis haben, aber keine Lösung finden, immer suchen. Und wenn sie etwas haben, kommt schon wieder das Nächste, weil das wieder nicht haltet, was verspricht. Zacchaeus hat ein weiteres Handicap und konnte nicht wegen der Menge des Volkes, haben wir gelesen. Er hat nicht direkt so können her zu Jesus, weil er klein war und weil so viele grosse Trauben von Menschen schon drumherum waren. Menschen können in einem vor der Nase stehen. Und das ist ein Problem bis heute. Ich denke, auch im Agrital könnte das ein Problem sein. Die Meinung der anderen ist viel wichtiger als die von Gott. Die Meinung von anderen Menschen ist ganz wichtig. Eben im Ansehen von Menschen nicht irgendwo zu versinken, sondern zu steigen. Kann es sein, dass du enttäuscht worden bist von den Leuten, die um Jesus herumstehen? Das könnte einfach so ganz grob gesagt werden, die Institution Kirche. Es gibt ja Umfragen unter jungen Leuten, die sagen, Gott ja, Kirche nein. Das ist ein Trend. Haben deine Vertreter oder die Anhänger, gleich welcher Kirche angehörig, deine Sicht trübt oder dich sogar verletzt? Die, die es ja sollte, wissen, das Gegenteil machen, hinterlässt bei einem Spuren. Und vielleicht bin ich auch einer von denen, der schon andere in dem Sinn die Sicht auf Gott verdeckt hat. Ich ermutige dich, die Flucht nach vorne anzutreten. Beim Zachäus, das war ein cleverer Kerl, das hat das nicht so weit gebracht im Leben. Es war ein Handicap da, eben die Menge der Leute. Und er ist klein, oder? Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Sehr viel hat er also gewusst von seiner Stadt. Gell? Der hat sich da ausgekannt. Er ist clever, er wählt einen idealen Beobachterposten. Mit guter Sicht. Und er kann erst nur anonym bleiben dabei. Das ist eine ganz ideale Kombination. Eine gute Sicht. Und ich kann noch in dieser Kennenlernphase anonym bleiben. Man muss sich noch nicht outen. Aber er wusste, ich will ihn sehen. Und wenn es nur ein Moment ist, hat er sich vorgestellt, oder? Ich habe so ein Erlebnis von der Tour des Wissens, ist man an die Straße gegangen, dann ist da ein Tross vorbeigekommen, die Reklameauto. Und dann ist das Feld gekommen. Und das war so schnell durch, ist graus, schon vorbei. Hier sind sie noch nicht mit dem Velo unterwegs, sondern zu Fuß. Also er hat sicher ein paar Minuten können sich erhaschen von diesem Aussichtsbeobachterposten. Jesus zu sehen, ohne dass er mich sieht, ist doch echt cool. Oder? Und diese Sehnsucht haben auch sehr viele Menschen. Er hat so vieles erlebt und ausprobiert, aber immer nur für einen Moment. Und alles ist dann wieder wie ein Seifenblas zerplatzt. Es ist ihm vorgekommen, wie die Propheten im Alten Testament beschreiben, das sehr treffend, wenn sie sagen, der Prophet Jeremia sagt, der Mensch tut eine doppelte Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlässt und baut sich selber Zisternen, die rissig sind, die das Wasser nur für einen Moment behalten können und dann versickern es. Gell? Das ist nicht eine Quelle, eine Zisterne. Das ist sehr treff beschrieben. Das Unterhaltungsangebot mit vielem Spektakel, das auf uns zukommt, das uns angeboten wird, ist ja enorm, nur durch Corona ist jetzt ein bisschen eingegrenzt. Ist alles immer nur für einen Moment. Immer dann, wenn es am schönsten ist, hört das auf. Gibt es eine Ernüchterung? Es dauert nicht an, es hält nicht, was es verspricht. Und man gerät immer wieder mehr in die Spirale hinein, nach immer mehr. Man kommt in einen Wiederholungszwang hinein. Wenn ich noch mehr von dem habe, dann ist das Feeling gut. Aber es trocknet immer wieder aus. Es ist immer wieder so ein Beigeschmack, der zurückbleibt. Und dann stürzt man sich vielleicht je nachdem ins nächste Abenteuer. In unserer Geschichte kommt es überraschend anders. Der Treffpunkt, Begegnung mit Jesus, wird zum Volltreffer von seinem Leben. Das heisst dann auch in unserer Geschichte weiter. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm. Also Jesus ist nicht einfach vorbeigelaufen. Er hat den Kerl gesehen. Und das ist ja ein Zeichen, dass der Gott in Person, in Jesus Christus, pro Mensch ist. Und für ihn hat er etwas übrig gehabt, ja, sein ganzes Leben. Er sagt ihm dann, wir sehen es ja noch, heute muss ich bei dir zu Gast sein. Da ist er fast ausgeflippt, gell? Mit mir, da kommt doch niemand, gell? Und wenn du dich dann mit mir noch zeigst, was denke ich denn die Leute? Das ist auch so eine Angst, gell? Kenne ich alles. Also, mit meisterhaftem Einfühlungsvermögen tut Jesus das, was ihm die anderen Menschen verweigert. Er schaut ihn an. Das ist das Ansehen, das wir verloren haben von Gott. Das Ansehen nicht von Menschen, sondern von Gott, die Zuwendung. Und er zuckt zusammen und merkt, du, der schaut mich an. Schau, wenn er sagt, er hat da ganz fest aufgesperrt. Und in dem Moment, wo seine Augen sich mit den Augen von Jesus kreuzen, ist es um ihn geschehen. Darum kann man das nicht einfach so machen. Religion will immer etwas machen. Aber es ist ein göttlicher, arrangierter Moment, wo es Klick macht. Er hat mich durchschaut, hat er gemerkt. Ich kann niemand mehr verbergen. Schon als ich hinter den Blättern wollte verbergen, ist alles transparent geworden. Meine Einsamkeit, meine Sinnlosigkeit, meine Sehnsucht nach Agnosie, ohne etwas müssen zu leisten, wird durch ihn gestillt. Also da geht ja einiges ab im Zachäus. Das hätte mir ja nicht gesagt übrigens. Du hast ja so viel den Leuten abgeknöpft, dass man es vierfach zurückgeben, gell? So als Katalog. Dann sehen wir dann, ob ich mit dir zusammenkomme. Der macht das aus sich raus, intuitiv, durch die Begegnung mit Jesus, wo ehrlich Liebe in Person und wahr ist. Gell? Darum ist das da sehr gut mit dem weißen Gewand. Aber das ist natürlich innerlich die Charaktereigenschaft von Jesus. Und so will er auch dir begegnen, genau an dieser geknickten Stelle, am wunden Punkt von deinem Leben. Und Jesus, Herr, gibt es da auch etwas bei dir? Ein Wunderpunkt. Ich habe letztes Mal im Endlichbuch in einem Gespräch mit einem jungen Mann erlebt, der ist so wie ein Wein am Tisch. Und das war so aufrichtig, so ein klarer Blick, wirklich super Kerl. Da habe ich gedacht, ja, was hat er echt eigentlich falsch gemacht? Dann haben wir so geredet und ich habe irgendetwas erzählt und dann hat er gerade eingehängt und gesagt, das ist mein Problem. Er ist aufrichtig, korrekt, arbeitsam, super Ding. Dann haben wir gesagt, er fluche, das ärgere ihn. Schlötterli, hätte er so nicht abstellen können, sei schlimm für ihn. Also seht ihr, an dem Wunderpunkt, irgendetwas ist auch bei dir der Wunderpunkt oder etwas, was geschehen ist in deinem Leben, wo du dich bis zum heutigen Tag ärgerst, dass es geschehen ist. Aber jetzt geht es ganz schnell in unserer Geschichte. Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und Haus ist in der Bibel immer das Beziehungsgeflecht. Das ist nicht einfach ein Haus mit Balken oder Mauer und einem Dach. Klar gehört das auch dazu. Das ist Haus, meint hier Beziehungen. Da, wo du wohnst, da, wo du lebst, da sind damals dann oft viele Leute zusammen gewesen. Und zwar sagt er ihm heute. Ja, ich bin jetzt da unterwegs, ich komme dann irgendwann einst mit deiner Zollstelle vorbei und dann können wir irgendwie ein Kaffee nehmen oder so. Nein, jetzt ist der Moment gewesen, weil es euch spät gibt. In Sekunden von Bruchteilen entscheidet sich im Leben vom Menschen die Ewigkeit. Und die entscheidet sich in der Begegnung mit Jesus Christus. Und anders geht es nicht. Es heisst dann am anderen Tag, ich habe das noch nicht gehabt, und dann geht es hier weiter, und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Das hätte gefolgt, gell, der Zachäus. Er steigt sofort ab, wo Jesus ruft, und am anderen Tag ist es dick in der Zeitung gestanden, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Das verträgt heute schon die Leute nicht mehr, wenn man das so sagt. Aber ich kann nur so viel sagen. Anders geht's nicht. Der Heiland. Für den ist es nur möglich, bei einem Sünder einzukehren. Gell? Also das bricht einfach dann an meinen Stolz. Und das braucht's, um die Türen zu öffnen, dass Jesus einkehren kann. Und so macht Jesus ihm und euch dir ein super Angebot. Und die Frage ist, bist du bereit zu buchen, so wie bei Zachäus das passiert ist? Zachäus gibt seinen Beobachterposten auf, das hätte ihm noch ein bisschen gepasst dort oben, und er steigt aus seinem Versteck aus. Du siehst, er klettert runter. Das kommt zusammen, was zusammengehört. Und jetzt hier ein ganz wichtiger Bogen. Wenn man die Heilige Schrift hat, ist ein ganzes Konzept, wo sehr fantastisch ist. Der Baum. Das ist nicht per Zufall so im Neuen Testament. Der Baum, auf dem der Zachäus sitzt, erinnert mich an den Fall, an den Bruch zwischen Gott und dem Mensch, weil er auch zwischen den Bäumen sich ereignet hat, nämlich im Garten Eden. Adam, wo bist du? Wo sie den Bruch vollzogen haben, haben sie Angst gehabt. Ist eine Distanz reingekommen, ist eine Kälte reingekommen. Ist etwas auseinandergegangen, was schon zusammengehört hat. Das erste Menschenpaar versteckt sich vor dem Angesicht von Gott. Wo? Hinter den Bäumen. Das kann man ganz vorne in der Bibel nachlesen. Dann soll man die Bibel im Zusammenhang auslegen. Der Mensch, also ich, begegne Jesus. Und das ist hier in dieser Geschichte. Das ist einfach nur eine Geschichte. Hier begegnet Jesus, begegnet der Zachäus Jesus, dem allwissenden und allgegenwärtigen Gott. Er hat ihn gekannt, er hat ihn gerufen. Und das ist hier etwas Fantastisches. Wo hast du dich versteckt? Meinst du, er sehe dich nicht? Jesus, er hat gewusst, was im Mensch ist. Er hat auch gewusst, was im Zachäus steckt. Und er sagt ihm, ich muss heute bei dir einkehren. Es muss etwas zusammenkommen, das zusammengehört. Und letztlich auch zusammengepasst. Der Preis für das Ticket zum Leben hat Jesus selber gezahlt. Der Scheck ist unterschrieben. Du musst aber da nur noch einlösen. Also Zachäus hat nicht einen Sitzstreik treten auf dem Baum oben und sich abwenden, sondern er ist runtergekommen. Er hat ihn mitgenommen in sein Leben hinein. Und am Kreuz hat Jesus, haben wir vor dem Video schon gesehen, hat Jesus den Preis für deine offene Rechnung vor Gott beglichen. Da steht nicht mehr an, das ist alles tilgt. Und da ist aber wichtig, komm zu ihm mit deinem Leben, mit deiner Schuld, mit deinen Defiziten, die wir vorher angesprochen haben. Das ist mal der erste Schritt. Du musst den Schritt auf ihn zumachen. Er ist zu dir gekommen, er hat dich gerufen. Der zweite Schritt, nimm Jesus in dein Leben rein. Und an dem, es war ein Mittwoch in meinem Leben, gut 20-jährig, wo ich auch das Evangelium in dieser Art von 1000 Leuten gehört habe, ist es bei mir eingefahren. Und ich habe gewusst, Jesus hat mich gerufen. Und ich bin dieser Stimme nachgegangen und habe das danach für mich angenommen. Und dann haben mir schon der Brüder eine Bibel aufs Nachttisch gelegt. Man, da kann ich gleich aufstehen und so. Und hat am Johannes Evangelium angefangen lesen, da bin ich auf einen Vers gekommen, der heissen hat, wie viele ihn aber aufnahmen, also Jesus, denen gab er das Anrecht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Dann habe ich gemerkt, jetzt habe ich mich dem Jesus anvertraut, es ist zu dieser Verbindung gekommen, und jetzt darf ich wissen, dass ich zu Gott gehöre und sein Eigentum bin. Man kann euch sagen, der Bruch, die Sinnlosigkeit ist geheilt. Alles macht Sinn, es wird gut durch die Verbindung. Und das ist ganz entscheidend. Also mit 20 habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Mir ist das gewonnen gewesen als Sportler, aber hier ist es um mehr gegangen. Ich bin sozusagen vom Todeszug in den Lebenszug umgestiegen. Ich habe alle meine Bindungen eingetauscht in die eine Bindung an Jesus Christus. Und Jesus hat das starke Verlangen, mal bei dir als einem Sünder einzukehren. Das ist heute ungebrochen da, wie Jesus Christus, der ja auferstanden ist und heute lebt. Und durch seinen Geist dich kann erreichen. Darum ist es wichtig, gib es zu, ja, ich bin ein Sünder und mache dir jetzt Platz frei, Raum frei, damit mal bei mir die Freude aufbricht, die hier gedreht ist. Nahm ihn auf mit Freuden. Das ist wirklich, es geht zuerst durch Tränen, je nachdem, weil man traurig wird über sich selber. Aber danach ist der Blick sofort da auf das, was er da hat für uns. Und dem bricht Freude auf. Eine Freude, die nicht von dieser Welt ist, sondern aus dem Himmel ist. Und wie kann das geschehen? Beim Zachäus heisst, es ist auch wichtig, wenn wir die ganze Geschichte immer lesen, Zachäus trat vor den Herrn und sprach. Das ist also nicht im Schlaf passiert, gell? Siehe, Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Ich sage dann, das ist rechtschaffene Werk von der Buße. Da hat es Check. Es geht um alles. Und hier ist ganz etwas Interessantes. Da sind wir wieder an dieser heiklen Stelle, die ich vorher schon mal erwähnt habe. Genau da, wo er vorher den Sinn gesucht hat, im Reichtum oder im Ansehen oder was es da war, gibt er aus der Hand und sichert sein Leben einzig und allein ab im lebendigen Gott. Das ist der Wechsel. Also Jesus hat ihn genau am Wunderpunkt angesprochen, abgeholt, er hat das so gemerkt. Und das ist fantastisch. Das heisst, Jesus ist für ihn konkurrenzlos wichtig, klare Nummer eins. Aber nicht der Job, nicht eine Person, nicht das Geld, nicht das Ansehen, nicht irgendetwas. Das hat er aus der Hand gegeben. Er trennt sich von allem, was ihn von Gott trennt, und er verabschiedet sich von allem Lug und Trug. Und darum die Einladung auch heute: Komm mit allem, was schiefgelaufen ist, mit all deinen Tricks, was du im Verborgenen treiben, zurückgehalten hast oder verheimlicht hast, gestohlen hast, zu Jesus. Und mach einen Schlussstrich unter deinem Leben und ziehe Bilanz. Es gibt eine ganz wichtige Stelle in den Sprüchen von Salomo, was heisst, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lädt, wird Barmherzigkeit überholt. Das ist wie hier, er trat vor den Herrn und sprach. Er hat sich ausgesprochen vor Gott. Und danach sucht der Herr, solange er zu finden ist, ruf ihn an, solange er nöch ist. Das war ein ganz besonderer Moment, wo die so nöch zusammengekommen sind. Das ist zwar auf dem Baum oben, das war vielleicht 2-3 Meter. Und danach kommen wir jetzt zusammen. Und wenn du auch so einen Sog spürst, dass dir Jesus vielleicht ganz überraschend näher gekommen ist, dir innerlich begegnet, dann geht es darum, dass du antwortest. Es ist kein Druck, kein Zwang, es ist alles freiwillig. Du bist nur ein Gebet von dem Gott, von dem Jesus trennt. Aber die Trennung muss zusammen überbrückt werden. Es heisst danach, wo das danach passiert ist, es ist eben das Heute. Im Kalender Gottes gibt es nur heute. Das ist die ewige Dimension. Heute, jetzt. Heute ist diesem Haus Beziehung heil widerfahren. Denn auch er ist Abrahams Sohn. Das heisst Freund Gott. Abraham ist ein Vorbild vom Glauben im Alten Testament. Ist ein Freund Gottes. Du kommst dann auch in die Linie rein. Und das ist eine Wohltat. Im Traum, ein Traum ist in Erfüllung gegangen, weil er Raum gemacht hat in seinem Herz für Jesus Christus. Das Bild von einem Künstler, der ein Haus gemalt hat, und die Türe natürlich hat er das Haus, ist aber die Türe so gezeichnet worden, dass da keine Türklinken ist außen, sondern nur von innen. Also es muss in deinem Leben schon so eine Türe. Jesus bricht nicht von außen ein. He? Du musst es von innen her öffnen, aber es heisst dann, siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus in der Offenbarung, ich klopfe an. Und so jemand meine Stimme hört, und die Türe aufmacht, zu dem werde ich eintreten und Gemeinschaft haben mit ihm und er mit mir. Da kommt es zu dieser Verbindung. Also die Türe wird von innen her von dir geöffnet. Er gibt dir die Anerkennung, die eigentliche Bedeutung und eine neue Gemeinsamkeit, und die innere Einsamkeit ausfüllt. Das Vakuum verschwindet in dem Sinn, wie eine Person drin hineinkommt. Er macht dein Leben sinnvoll und wertvoll. Und du musst merken, egal wie du trainiert bist von der Religion her, du kannst das nicht verdienen. Es ist wirklich ein Geschenk. Aber im Gegenzug zu diesem Geschenk will Jesus nicht nur etwas von deinem Leben, sondern dein Leben. Nur so geht's. Und wie Zachäus trat vor den Herrn und sprach, haben wir vorher gesehen. Also deine Entscheidung ist entscheidend. Und darum, ich komme hier ein bisschen gegen Schluss, was hindert dich oder mich, mein Leben dem Jesus anzuvertrauen? Was hindert? Das musst du überlegen, sind jetzt da eben Menschen? Menschen können sogar ein Götz werden. Weil die stehen jetzt da und wollen dir verhindern, dass du die Entscheidung triffst. Wir nennen das Menschenfurcht. Das ist eines von den ganz, ganz grossen Übeln. Aber das kann nur Jesus überwinden. Also ich gebe dir heute Gelegenheit, und das lässt sich so aufbauen von dieser Geschichte vom Zachäus, dass du an deinem Platz, wo du bist, kannst die Entscheidung eigentlich treffen, wo du dich kannst outen, dich zu Jesus zu bekennen und den Götz von der Menschenfurcht zu verlassen. Mir ist das, was Gott sagt, viel wichtiger. Das ist die Entscheidung. Und Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, dann werde ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich nicht vor den Menschen bekennt, zu dem würde ich mich auch nicht vor dem himmlischen Vater bekennen. Darum ist das matchentscheidend. Jesus ist am Kreuz außerhalb von Jerusalem, man nennt das Hügel Golgatha, in aller Öffentlichkeit unter meinem Dreck, unter meiner Schuld und unter meinem Stolz gestorben. Er hat sich völlig exponiert und er hat nie eine Sünde begangen. Da ist es eine Ehre, sich zu dem Jesus zu stellen. Der Aufruf und die Einladung ist dir, Jesus heute Abend als Lebendige, Auferstandene begegnet. Hat er bei dir angeklopft, wo du merkst, er meint mich, dann erwartet er von dir eine Antwort. Ist er an diese Stelle hergekommen oder hast du dich an diese Stelle hergelassen, wo du verwundet bist? In seinen Wunden wirst du heil. Ist er an da hergekommen, wo er dich angeschaut hat und dir das Ansehen, nachdem du suchst, jetzt will schenken? Lass die Menschenfurcht fahren. Gott ist dir jetzt ganz nach in seinem Geist. Und sagt zu ihm, ja. Ich weiß nicht, ob ich das so machen soll. Es gibt ja offene Abstimmungen und geheime Abstimmungen. Die Schweizer wollen immer brillieren in einer geheimen Abstimmung. Dass ja niemand sieht, was ich abgestimmt habe. Und was meint ihr jetzt, wenn ich sage, wir machen jetzt eine offene Abstimmung? Offene Abstimmung. Also jedes ist frei, versteht ihr das? Aber in dieser Geschichte hat der Zachäus auch gesagt, ja, ich schicke dir mal einen Brief und sage dir, wenn ich dich gefunden habe, wie du da vorbeigegangen bist und was da in mir ein bisschen abgegangen ist, gefühlsmässig. Es ist eine Einladung. Also du kannst jetzt das so machen, also ein bisschen an die Geschichte vom Zachäus angelehnt, wenn du jetzt gemerkt hast heute Abend, Jesus hat zu meinem Herz geredet, er hat angeklopft und du dich mit dem Jesus willst verbinden, dann kannst du jetzt einfach kurz offen abstimmen. Einfach so die Hand heben. Ich tue nachher für dich beten, mit dir beten. Einfach so. Oder wenn jemand sagt, ich möchte mich ganz neu zu Jesus bekennen und die Menschenfurcht schädern, darfst du ausstrecken. Versteht ihr das? Das heisst, sich offen zu Jesus bekennen vor Menschen. Und ich habe das schon x-mal erlebt, wenn das Menschen gemacht haben, haben sie wie einen Durchbruch erlebt, im Blick auf eine Freiheit, dass die Fesseln der Menschen gar keine Macht mehr hatten. Das war ein Durchbruch. Also ich will mich zwingen, ist jemand da, wo sich so zu Jesus bekennen möchte? Dann darfst du ganz kurz offen abstimmen, gell? Das ist ja enorm. Ja, ich sehe eine Hand. Gut. Es ist jetzt so, wir machen jetzt so, und wenn jetzt das nicht so gemacht hast, ist einfach nur eine Hilfe und eine Gelegenheit, dann sieht Jesus dein Herz. Und es heisst jetzt nicht, es ist der Zug abgefahren. Einfach, dass er sieht, Gottes Gnade ist viel grösser. Aber einfach, du hast heute gemerkt, es geht um alles. Und Zachäus hat sich geoutet. Er hat sich nicht einfach in den Beobachterposten verschanzt. Und mir ist natürlich völlig klar, dass wir ganz unterschiedliche Etappen sind, Beobachterposten. Und vielleicht sagst du, ich brauche noch mehr Zeit, um das irgendwo zu verarbeiten, dann ist das völlig legitim. Aber der Durchbruch wirst du erleben, wenn du dich sichtbar mal dann zu Jesus bekennst. Ich tue jetzt einfach, wir können nicht, dass er so als Hilfe, wir haben so eben die Unterlagen, wir dürfen die mitnehmen. Wir können jetzt einfach mal, das ist mehr praktisch, die Augen zumachen. Und wenn du möchtest, kannst du auch, ohne dass du gestreckt hast, innerlich das so mitbeten. Ich mache immer mal eine kurze Pause, dann kannst du deine Gedanken dabei machen. Aber einfach, dass man sieht, in dem Sinn ist der Anschluss an Jesus und die Verbindung gedacht, gell? Ich werde jetzt einfach stellvertretend für dich so beten, das ist aber dein Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich bekenne dir meine Schuld. Das kannst du innerlich aufzählen, mit Laut, aber innerlich, wo der wunde Punkt ist, wo es schiefgelaufen ist, wo du vielleicht selber Opfer bist, wo andere an dir schuldig geworden sind oder wo du aktiv schuldig geworden bist. Einfach etwas, was das Gewissen angibt, dass du das kannst Gott sagen. Es tut mir leid, dass ich an dir und deinen Gebot schuldig geworden bin. Und ich danke dir für die komplette Vergebung. Komm du jetzt durch deinen Geist in mein Leben. Übernimm du die Führung von meinem Leben. Ich will nicht mehr selber bestimmt leben, sondern ich mich mit dir verbinde und dich bitte, dass du mein Leben prägst und führst. Danke, Jesus Christus, dass du mich siehst und mich angenommen hast für Zeit und Ewigkeit. Amen. Gut. Ich hoffe, dass ihr nicht nur mitbekommen habt, dass das Volk Israel 13 Mal um Jericho herum ist, kurz, sondern dass wie Jesus der Zachäus erobert hat. Und er einverstanden war. Und das wünsche ich dir. Und ich denke, wenn das zusammenkommt, dann ist die Sinnfrage gelöst und aus dieser Verbindung heraus macht alles, was wir tun, in Wort oder in Werk, im Job, daheim, Familie, überall, ob jemand das sieht oder nicht sieht, macht Sinn. Und all das wird danach zum Gottesdienst. Mit Jesus vorbringen. Ja, wir haben hier ja schon eine Pause gemacht und dann noch Fragen eingegangen. Es ist einfach so, wir gehen jetzt hier so abschliessen und gehen nachher einen Kaffee kuchen. Wir können aber noch am Tisch bleiben, miteinander reden oder wenn jemand den Wunsch hat, mit mir persönlich zu reden, dann dürfen wir das einfach signalisieren. Ihr seht auch da drauf, hinten, unten, mein E-Mail oder das Handynummer oder hier von der Gemeinde oder von Alex Weidmann, wo man einfach sich kann melden kann. Wo man unter Rede kann haben, im vertrauten Rahmen, darf auch von dem Gebrauch machen. Wo man jederzeit und gern ins Egrital. Alex, darfst du sagen, wie es ist? Wenn wir uns nochmal treffen, ja? Ja, das ist schon gut.
Gut. Vielen Dank, Erwin, für deine Worte. Wie schon gesagt, es besteht jederzeit Gelegenheit für mit Erwin ein Gespräch. Man kann mit ihm abmachen. Er hat gesagt, er sei sogar bereit, mal wieder rauszukommen. Es ist so, er kommt sowieso nochmal da raus. Und zwar, wir haben werden die Serie abschließen am 22. November. Also, das ist nicht am Donnerstagabend, wie wir es bis jetzt immer gemacht haben, sondern schon am Sonntagmorgen. Und zwar am 21:45 im Rahmen von einem Gottesdienst zum Thema «Sorge dich nicht, lebe». Und ich glaube, das ist ein Thema, das sehr aktuell ist in der heutigen Zeit. Wirtschaftliche Sorgen, Frage, wie geht es weiter? Gerade in der Corona-Zeit, funktioniert der Impfstoff oder nicht? Kann ich mir den leisten? Hat er Nebenwirkungen? Was wird mit meinem Geschäft? Was wird mit meiner Familie in dieser Zeit? Also am 22. November sind alle nochmal ganz herzlich eingeladen. Sorge dich nicht leben. Auch da der Gewerbstrasse 1 am 19:45. Und jetzt sind alle ganz herzlich eingeladen zu Kaffee und Kuchen.